Hi zusammen, ich bin Teddy und ihr hört den Piece by Piece Podcast. Gemeinsam mit meinem super Kumpel Fetsum unterhalten wir uns mit WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen, UnternehmerInnen, VisionärInnen, PolitikerInnen, SportlerInnen und MacherInnen über Future Skills. Dabei sprechen wir über ihre Fertigkeiten und versuchen ihnen die Geheimnisse ihrer Future Skills zu entlocken. Ziel ist es, wertvolle Anregungen und How-Tos für die Jüngsten in unserer Gesellschaft zu gewinnen. Das Thema Future Skills richtet sich maßgeblich an den benötigten Fertigkeiten der Arbeitswelt der nahen Zukunft aus. Wir bewegen uns in einer Zeit, in der ein lebenslanges Lernen vonnöten ist. Biografien verlaufen nicht mehr stringent, da sich unsere Welt rasant verändert. Deshalb freuen wir uns ganz besonders auf den heutigen Future Skill kritisches Denken und unseren Experten, von dem wir Wertvolles dazu erfahren werden.
Unser heutiger Gast ist Gastgeber mit Leib und Seele. Aufgewachsen zwischen Zwiebelrostbraten und Butterbrezel, Hip-Hop und VfB-Fanblock, ist der Sohn einer deutschen Mama und eines äthiopischen Vaters der geborene Brückenbauer zwischen Hotellerie, Kultur, Gesellschaft und Politik. Als Hoteldirektor leitete er bereits Häuser für die Kempinski und Accor-Gruppe. Heute ist er nicht nur General, sondern auch erfolgreicher Krisenmanager des innovativen The Student Hotel am Berliner Alexanderplatz und DEHOGA-Vorstandsmitglied. Meine Damen und Herren, großen Applaus, Philipp Ibrahim!
Das hört sich voll krass an, was ich mache, wenn du das so vorliest. Ich muss mir das ja manchmal selber so vor Augen halten. Also vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Krasser Typ, ey. Hey, du bist auch ein krasser Typ, lieber Philipp. Willkommen beim Piece by Piece Podcast. Wir legen auch direkt mit der ersten Frage los. Kinder lernen ja durch Imitation. Und um zu imitieren, müssen sie beobachten. Beobachtung wiederum ist einer der Grundpfeiler für kritisches Denken. Wie hast du als Kind bzw. Jugendlicher die Welt um dich herum wahrgenommen?
Wahnsinn. Ey, ich stehe hier, ich gucke direkt in die Ferne, weil ich so direkt anfange, Antworten zu bauen. Die Frage ist mega. Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, das Erste ist ja, wenn man so zwischen Kulturen aufwächst, dass einem an irgendeiner Stelle bewusst wird, dass man vielleicht nicht der breiten nominativen Masse entspricht, also dass man vielleicht anders ist. Das tut am Anfang gar nicht so weh und ist auch gar nicht so schlimm. Das wird immer größer, je älter man wird, und ich glaube, daran schärft sich so ein Blick. Aber was ich festgestellt habe, man sucht immer so eine Gemeinschaft, die hast du per se in der Familie, aber auch wenn du dann nicht mehr daheim bist, sondern irgendwie draußen bist, je älter du wirst, suchst du immer irgendwie Gleichgesinnte und versuchst dann zu schauen, wie gehen die mit dem Leben um? Wie gehen die mit Situationen um und wie erleben die Situation? Dass du einfach nochmal eine zweite Wahrnehmung hast. Ich muss ehrlich gestehen, mir ist, glaube ich, bis ich so in die Vorpubertät gekommen bin, überhaupt nicht bewusst gewesen, wie ich aussehe und wie ich wirke, weil ich das Gefühl nie hatte, kann man jetzt gut oder schlecht halten. Ich erinnere mich mit Liebe und viel Zuneigung an meinen Großvater, der wirklich ein bärbeißiger schwäbischer Landwirt war, der mir ganz viel beigebracht hat, ein unfassbares Role Model war, der aber auch irgendwie rückblickend damit klarkommen musste, dass eine seiner Töchter in den 70er Jahren irgendwann mit einem schwarzen Afrikaner angekommen ist in dieses kleine Dorf und mit dem Afrikaner auch ein Kind bekommen hat. Und ich habe trotzdem nie gemerkt, dass ich jetzt nicht blond und deutsch gelesen werden kann. Das war mir nie bewusst. Deswegen rückblickend habe ich nie das Gefühl gehabt, anders zu sein. Ich war wie jeder andere auch, habe Kühe irgendwie gemolken und habe da im Stall geholfen. Für mich war das überhaupt kein Thema. Erst je älter man wird, desto mehr wird man mit dem konfrontiert. Und ich glaube, dann hat sich auch ein bisschen der Blick gewandelt darauf.
Da sehen wir natürlich auch, weil wir fast altersgleich sind, natürlich auch aus dem geliebten Schwarmland kommen, ein paar Punkte wieder, die ich da auch ähnlich fühle. Ich hatte auch so Nachbarn, das waren sogenannte Krautbauern, ne, die mich dann mitgenommen haben.
Auf den Feldern sozusagen.
Die haben mich dann mitgenommen und da durfte ich auch allerlei Erfahrungen sammeln, wie eben tatsächlich Kühe melken und Bäume schütteln und eine wunderschöne Kindheit. Ja, wie Fetsum ja auch meinte, es ist ja auch durchaus so, dass die Imitation, dass man dadurch ja viel wahrnimmt und viel lernt. Mhm. Also hattest du dann irgendwie da auch ja, von den anderen Kindern abgelernt oder eben diese schwäbische Mentalität genommen und vielleicht dann dahingehend, als du dann Teenager-mäßig warst, bist du ja vielleicht auch nochmal anderen begegnet, vielleicht
absolut.
Auch anderen, die von deiner Hautfarbe vielleicht dir ein bisschen ähnlicher aussehen, oder?
Absolut. Also ich finde das Wort Imitation so, so krass tief an der Stelle, weil ich wirklich merke, dass das so ein bisschen auch der Fakt war. Ich glaube, je jünger man ist und man imitiert im Kindergarten oder in der Grundschule, dann ist total egal, wer wie aussieht. Dann imitierst du irgendwie, du findest Gemeinsamkeiten. Also die erste bewusste Geschichte war die WM 90, da waren wir alle Fußballfan irgendwie. Dann ist total egal, dann hat jeder irgendwie auch Spielernamen parat gehabt und so weiter und so fort. Das hat viel definiert. Und je älter ich geworden bin, deshalb sage ich, ich glaube auch von dem kritischen Denken wird auch viel herangetragen, von anderen an dich vielleicht auch bewusster gemacht, was heute gar nicht so schlecht ist, aber damals jetzt rückblickend vielleicht mich auch anders hat werden lassen. Also ich gebe euch ein eindrückliches Beispiel. Vorhin hast du gesagt, aufgewachsen zwischen Hip-Hop und VfB-Fanblock, das finde ich ganz passend. Aber bevor ich mit Hip-Hop angefangen habe, war ich natürlich wie jedes andere Kind auch nicht musikalisch vorgeprägt, weil ich bin mit meiner Mutter und meinem Stiefvater aufgewachsen, in einem sehr behüteten Umfeld. Meine Mutter irgendwie als Alt-68erin wirklich alle Musik gehört und Hip-Hop war jetzt nicht vorherprägend da bei mir. Ich glaube, für mein Kind heute ist es anders, aber irgendwann war ich bei meinem Onkel zu Hause und meine Cousins, der eine ist 2 Jahre älter wie ich, der hat dann irgendwie so mit mir über Musik geredet und wir saßen da mit MTV wahrscheinlich damals und ich habe irgendwie, was weiß ich, irgendeine Popband irgendwie angeguckt und habe so mitgewippt und hat er gesagt, ich werde es nie vergessen, sagt er, ey, das kannst du nicht machen. Sag ich, wieso nicht? Du bist schwarz, du kannst nicht irgendwie Heavy Metal hören. Hast du schon mal irgendwo jemanden gesehen, der schwarz ist und Heavy Metal hört? Und ich so, warte mal, das stimmt. Ich kenne nur so langhaarige, weiße Heavy-Metal-Hörer, die ganz wild aussehen. Und sagt er, guck doch mal in den Spiegel. Ja. Und das war so ein krasses Awakening. Und ich glaube, innerhalb von 2 Jahren habe ich mir die Haare abrasiert. Wirklich von schulterlang auf wie heute, modisch Gillette Kurzhaar. und habe den Musikgeschmack komplett gedreht, komplett. Und das auch nicht irgendwie gezwungen, sondern total mit Überzeugung. Weil ich gemerkt habe, ich gucke mir das an, oh, guck mal, ich habe eine Latzhose, der hat auch eine Latzhose. Mhm. So. Plötzlich war das total authentisch. Und ich glaube, das hat was mit mir gemacht, wenn ich so zurückdenke.
Krasse Identifikation. Immer wieder, das sind die Spiegel, ne? Wahnsinn. Das beeindruckt mich immer wieder. Aber sag mal, Philipp, nochmal was anderes. Du hast gerade schön was von deinem Großvater erzählt und wie er dich mitgenommen hat und dir Sachen gezeigt hat und eine prägende Figur war. Warst du von klein auf jemand oder auch als Jugendlicher jemand, der Verantwortung gern übernommen hat? Also warst du früh schon Klassensprecher oder Schulsprecher oder Kapitän deiner Fußballmannschaft? Ich weiß gar nicht, ob du Fußball gespielt hast.
Nee, ich bin Basketballer von Haus aus. Ja. Fußball war ich nicht so erfolgreich. Liegt vielleicht auch an meinem, ich bin ja VfB-Fan, vielleicht ist da die Parallele.
Da könnte schon was dran liegen.
Ja, ihr seid jetzt mal beide still, da gehen wir nicht hin. Da gehen wir nicht hin. Ich glaube, ich habe gebraucht bis zu einem Moment, wo ich mich mehr gefunden hatte, also ähnlich mit dieser Musikanekdote, auch sicherer war und souveräner, wer bin ich in dieser Selbstwahrnehmung, um auch diese Leadership-Attitude an den Tag zu legen. Wenn ich jetzt heute zurückdenke, muss ich immer sagen, ja, ich bin immer einer gewesen, der irgendwie sofort Leader-Position hatte, auch beim Sport, weniger immer mit Titel, also ich musste nicht der Kapitän sein und ich musste auch nicht irgendwie der Lauteste und auch der Prägendste zu sein und viele Leute sich irgendwie da auch dem angeguckt haben, selber auch irgendwie Trainerlizenzen gehabt, also es hat ja auch was damit zu tun, mit selber wieder Vorbild sein. Das wurde immer leichter, je älter ich geworden bin, weil ich halt immer souveräner mit mir selber wurde. Vorher würde ich fast sagen, ich glaube, ich war Klassensprecher, aber nicht so, dass ich daraus so viel Souveränität irgendwie gezogen habe, sondern mir fällt es auch bis heute eigentlich total leicht, Leuten den Vortritt zu lassen, die vielen Sachen einfach besser sind, vielleicht besser outspoken, vielleicht auch klarer in ihren Aussagen, aber da, wo ich mich auskenne, da, wo ich zu Hause bin in dem Metier, da kann ich das ohne Probleme übernehmen. Ich erinnere mich, als ich aus Afrika zurückkam, wo ich ja für Kempinski tätig war, hat mein mich neu einstellender und alter Chef gesagt, dass ich eine natural born leadership attitude hätte.
Ich wollte es gerade sagen.
So, und das ist so hängen geblieben, weil natürlich ist es ja nichts, was ich, kannst du dir nicht antrainieren. Du musst dich wohlfühlen da, wo du bist und dann fällt dir leicht auch irgendwie Verantwortung zu übernehmen und ein Stand zu taken, so um das zu sagen. Aber es ist nicht immer so gewesen und auch nicht bei jedem Thema.
Ja.
Beim kritischen Denken beginnt es ja oft auch mit allem irgendwie, dass man hinterfragt und von Aussagen und auch von Begründungen, dass man einfach überlegt, woher kommt das, wie kann das sein, was ist das alles? Wie holst du dir denn deine Informationen und wie verarbeitest du sie, wenn du irgendwas neu erlernen möchtest?
Ich muss zum einen sagen, und das ist jetzt nicht, weil ich hier mit euch bin, ich meine, ihr seid natürlich schon super stilprägend für mich und auch wahrheitsprägend. Ich rückversichere mich auch oft mit euch oder was ihr macht, wie ihr Sachen angeht, um aktuelle Themen zu nehmen. Ganz krasses Beispiel ist alles, was in dem Bereich Black Lives Matter zu tun hat, ist nicht mein erster Kampf. Ich bin kein so Straßenkämpfer, würde ich sagen. Ich versuche einfach anders vielleicht meine Meinung rüberzubringen. Aber ich hole mir ganz viel über Gespräche. Ich merke auch viele Sachen, wo ich einfach nicht übereinstimme. Das muss ja auch okay sein, dass man nicht gleichgestellt jede Meinung sofort teilt, weil das sich so gehört. Und das gehört ja auch zum Rückfragen dazu, dass man die Seite, auf der man ist, nicht neidlos akzeptiert und sagt, so ist es, weil das ist die Seite, auf der ich stehe, sondern auch das hinterfragt. Ich versuche das ganz oft und versuche mich selber auch ganz oft wieder zurückzunehmen. Ich kann euch gleich ein Beispiel aus meinem Job wirklich geben. Wenn ich eine Position vergebe und ich stelle jemanden ein, dann gibt es immer relativ schnell einen sehr einfachen Kandidaten für die Rolle. Das ist einer, der mir liegt, wo ich weiß, worauf ich mich einlasse. Und ganz oft gehe ich dann nochmal zurück zu mir und sage, warum den einfachsten Weg jetzt gehen? Warum nicht aufmachen? Warum nicht gucken, ob es noch was anderes gibt? Warum nicht nochmal dich selber in deiner so sicheren Entscheidung challengen? Und das hat auch mit dem Bewusstsein zu tun, dass ich Fehler machen darf, dass ich auch falsch liegen darf und daraus dann auch die richtigen Schlüsse ziehen. Selbst wenn du nachher die ursprüngliche Entscheidung triffst, erstmal die anzuzweifeln und nochmal zu hinterfragen, hilft auf dem Weg, das besser zu machen. Wenn ich zurückdenke in die Vergangenheit, je jünger man ist, desto anfälliger ist man natürlich für Meinungen um sich rum. Dann gibt es zum einen, wenn man so ein bisschen der Rebell ist, also ich möchte nicht alles das machen, was meine Eltern so machen, und bin dann vielleicht eher jemand, der dagegen schießt, obwohl ich vielleicht ursprünglich übereinstimme, aber ich möchte einfach den Punkt nicht geben. Und dann auch ganz klar mit der sogenannten zweiten Familie, was ja die Freunde sind, auch gerade in unserer Generation, eine viel bewusstere Entscheidung einer Familie sind deine Freunde. Das ist die bewussteste Entscheidung für eine Familie, die du treffen kannst. Und wenn ich heute überlege, dass nicht nur jede meiner persönlichen Entscheidungen auch ganz eng mit Freunden diskutiert wurde und auch mit Entscheidungen von anderen irgendwo übereinstimmen musste, ohne dass ich in irgendeiner gearteten Beziehung mit denen stehe, sondern einfach, weil ich diese emotionale Abhängigkeit brauche und auch das Feedback wollte, dann hat das schon viel mit mir gemacht. Und der zweite Teil der Frage war, wie verarbeite ich das? Ich glaube, die letzten fast 20 Monate mit Pandemie und allem, was da zu tun hat, haben natürlich viel Möglichkeiten der Selbstfokussierung gehabt. Und plötzlich ist einem bewusst geworden, wie stark man getrieben ist von Meinungen, von Medien, von dem, was gerade alle denken, was man selber gut oder schlecht findet. Und je öfter ich das alleine mit mir ausdiskutiere, desto öfter habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie nicht alle Seiten angeguckt habe. Das heißt, ich versuche auch weiterhin wirklich das Gespräch zu suchen, vielleicht auch mit Leuten, die einfach eine andere Meinung haben und dann auch zu akzeptieren, dass man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal nicht einig sein muss, obwohl man prinzipiell sich mag. Corona deckt natürlich auch viel auf von Leuten, die mir sehr nahe liegen und sagen einfach, ich lasse mich nicht impfen. Und es gibt keine logische Notwendigkeit für mich, das nicht zu tun oder anzuzweifeln. Aber irgendwie den Platz der Freundschaft nicht wegzunehmen und trotzdem diese Kritik und diesen Kampf zu kämpfen, das ist was, was mir so ein bisschen hilft, auch das zu verarbeiten, dass es andere Meinungen gibt. Und ich ganz oft mich selber ertappt, dass ich relativ viel zu schnell im Bereich Sarkasmus und Negierung bin, was gar nicht notwendig ist, weil im Endeffekt hatten wir vorher auch schon andere Meinungen. Wir drei haben zum Beispiel, das heißt, eine Meinung, die ist richtig, das ist, was die coolste Fußballmannschaft ist, das ist meine. Und ihr habt eine andere Meinung und seid trotzdem meine Freunde. Also demnach muss ich auch akzeptieren.
Wenigstens hast du es genau gut hervorgestellt. Weißt du, Philipp? Aber ist okay. Weißt du?
Es ist nicht Hansa Rostock.
Aber mal eine andere Frage, weil du es auch vom Einstellen von neuem Personal hattest. Ich meine, das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Sachen, stelle ich mir immer so vor. Wie wichtig ist es für dich, in dem Moment, wo diese Menschen zu deinem Team werden, kein Team voller Ja-Sager zu haben?
Ja, das ist ja genau, das ist genau meine größte Sorge. So ein Hotel kann ja relativ schnell auf über 80 Personen anwachsen. Du hast natürlich ein Führungsteam, das enger mit dir zusammenarbeitet. Nicht, dass man die mehr mag oder weniger als alle anderen, weil dazu gibt es eine hierarchische Führung. Ich kann gar nicht alles machen, auch wenn ich das gerne wollen würde. Dazu gehört also auf meiner Seite extrem viel Vertrauen. Und deshalb brauche ich Leute, ich muss Leute einstellen, denen ich vertrauen kann, denen ich auch vertrauen kann, dass das, was sie tun, in dem besten Sinne und Interesse für mich ist. Wenn das irgendwann angezweifelt wird, dann muss man in Gespräche gehen. Aber prinzipiell muss man einen Raum schaffen, wo es okay ist, auch eine andere Meinung zu haben. Und wenn wir unser Leadership- oder Management-Meeting haben hier im Haus, dann finde ich das unglaublich wichtig, dass jeder zu Wort kommt und auch Kritik geäußert werden kann und vielleicht, dass es auch mal ein bisschen lauter oder hitziger wird. Viele werfen mir auch vor, dass ich das so ein bisschen provoziere. Das tue ich manchmal auch, weil ich glaube einfach, nur dadurch schaffst du es auch, alle Meinungen mal zu hören. Und dazu musst du akzeptieren, dass sich Meinungen auch treffen, die nicht übereinstimmen. Das darf hitzig sein, solange man danach sagt, so, welchen Konsens haben wir gefunden? Wie machen wir das Ganze für dich und für mich besser und für uns am erfolgreichsten? Und das ist so ein bisschen, denke ich, die Krux und das Geheimnis dahinter. Wie ich das schaffe, nicht nur Ja-Sager einzustellen, ich will gar nicht sagen Ja-Sager, weil Leute, die mit mir arbeiten, sind selten Ja-Sager. Das geht nicht, weil ich den Charakter nicht mitbringe. Aber ich habe natürlich die Gabe, ich sage immer, Dickheads attract Dickheads. Das heißt, man versucht sich immer mit Ähnlichen zu umgeben. Ja. Und die Schwierigkeit ist, einzugestehen, dass du jemanden noch anders brauchst, der eben nicht so ist. Sprich, wenn ich jemanden habe, einen Charakter wie ich, der ja sehr outgoing ist, ich klicke eher mit jemandem, der auch outgoing ist. Ja. Und wenn dann jemand kommt, der eher introvertiert ist, dann muss ich da zweimal hingucken, um zu erkennen, ey, der hat einen Wert, der kann einen Wert für meine Organisation haben, der kann uns als Community helfen, größer und besser zu werden. Der kann andere Leute noch mit ins Boot nehmen, die ich gar nicht erreichen kann über meine Art. Und das ist in diesem Leadership-Team so die größte Besonderheit, dass man diese Mischung schafft. Und da geht es nicht nur, by the way, um Gender. Das ist ein großes Thema bei mir, dass ich auch mehr Frauen einfach empowern will und muss und das eigentlich auch immer geschafft habe und jetzt nach der Krise zum ersten Mal dastehe und sage, hey, wir sind doch sehr maskulin geprägt hier. Wir brauchen auch starke Frauen, wir brauchen die Meinungen. Da geht es um sexuelle Orientierung und das, was uns auch kennt, die Herkunft ist unglaublich wichtig. Jemand aus Südamerika guckt auf Sachen ganz anders wie jemand aus Nordeuropa. Und daraus dann was zu machen, das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, mit dem wir hier und auch schon vorher irgendwie arbeiten wollen. Aber ich bin permanent am Optimieren. Und das hat, by the way, auch was mit den Einzeltrainings der Kollegen zu tun und auch der Mitarbeiter. Also, weil auch die müssen größer werden an der Sache.
Genau, also da würde ich vielleicht ergänzend noch eine Frage stellen, weil du hast vorhin auch von Hierarchie gesprochen und jetzt auch in dem Zusammenhang das Trainieren oder Ausbilden der Leute. Weil mein Empfinden nach, jetzt gerade in einem Hotel, ist es ja schon oft auch so, dass Leute schnell selbst entscheiden müssen und aus einer recht komplexen Situation heraus. Das heißt, klar gibt es irgendwelche Kollegen, die man dann fragen kann und sagt, sag mal, wie machst du das und kannst du mir da helfen oder ich brauche da irgendwie eine Mitentscheidung. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, hier sind sehr viele sehr fit für ihre Sache und wirken kompetent, so dass ich mich wundere und sage, bringen die das mit oder trainiert ihr das oder gibt es da irgendwie so eine Tatsache, da sagst du, okay, gerade im Hotel muss es nicht so von oben herab runter bestimmt werden, sondern jeder muss für sich alleine das machen. Wie ist das dann?
Also es sind super viele Elemente. Der erste Teil ist, dieses hierarchische Denken ist nichts, was ich per se gut finde. Das heißt, ich möchte mit jedem gleich sprechen und das gleiche Verhältnis haben. Nichtsdestotrotz, wenn du eine große Organisation hast, dann brauchst du, lass uns sagen, Strukturen. Du brauchst gewisse Entscheidungsfunktionalitäten. Also ich muss nicht jede Rechnung für 2,50 Euro unterschreiben, das schaffe ich nicht. Wie und was kann ich jemandem als Kompetenz auch zugeben. Lass uns das eher so ein bisschen definieren, mit Strukturen, weniger mit Hierarchien. Die Hotellerie itself ist sehr klassisch, weil sehr alt und oldschool. Es gibt einen Küchenchef, es gibt einen Sous-Chef, es gibt einen Chef de Rang, es gibt einen Chef de Party, es gibt einen Kommi-Chef. Also es gibt diese hierarchischen, es ist fast wie eine Armee teilweise von den Titeln. Das heißt, wer da aus der Branche kommt, möchte natürlich da auch irgendwie ankommen. Und dieses Breaking of Boundaries, wie man das so nennen kann, ist eins der größten und wichtigsten Aufgaben, das ich sehe für die Hotelindustrie itself, weil wir werden viel mehr Leute haben, die gar nicht mehr in diesem Denken arbeiten, sondern die vielleicht mehr projektbasiert arbeiten. Also wirklich in dem Wissen muss es einen Unterschied geben für die Person, also für euch, die euch an der Rezeption eincheckt oder die euch den Kaffee bringt. Mhm. Eigentlich haben die gleiche Aufgabe. Die sollen euch mit eurem Need befriedigen sozusagen. Die sollen euch happy machen. Und diese Aufgabe, das ist so ein bisschen, was wir in der Hotellerie in Zukunft neu denken müssen. Da geht es um Arbeitszeiten, um Strukturen und auch um Reporting Lines. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, bringen das alle Leute mit? Nein, natürlich nicht. Aber wie sagt man so schön, im kalten Wasser lernst du schneller schwimmen. Also es ist manchmal auch so, dass du einfach Menschen die Möglichkeit gibst, schneller größer zu werden, als das in anderen Branchen möglich ist. Wenn du dir die Hotellerie und die Gastronomie auch ganz stark anguckst, siehst du relativ schnell, dass es oft sehr junge Menschen gibt, die schon sehr viel Verantwortung haben. Eigenen Laden, selbst gegründet. Es gibt auch nicht so viel Einstiegshürden. Du machst einen IHK-Schein und dann kannst du den Laden aufmachen. Das ist gut, aber auch schlecht, weil du musst natürlich dann immer gucken, dass du, wenn du wächst, auch die richtigen Entscheidungen mitnimmst und weiterlernst. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Also hier als Beispiel, wenn jemand im Juli ausgelernt hat und im August bei mir anfängt, dann kann es schon sein, dass der halt alleine in einer Schicht hier mal steht. Mhm. Und das sind 2 Monate. Die Person hat sich ja jetzt nicht signifikant weiterentwickelt. Mhm. Aber bis zu dem Moment, wo ich zu ihr sage, hey, du machst jetzt die Bestellung, sollte die Person erstmal 50 Kaffee serviert haben, damit sie weiß, hey, eine Kaffeetasse, dann brauche ich so und so viel. Wenn ich 50 Kaffeetassen verkauft habe, dann müsste ich den Kaffee auffüllen. Also diese Erfahrungswerte. Ja. Und das ist das, was du ansprichst. Du merkst natürlich relativ schnell, wie die Leute hier auch an Erfahrung gewinnen. Die wichtigste Regel, by the way, in unserer Branche ist, nie leer laufen. Das ist das Wichtigste. Wenn du irgendwo lang gehst, nie mit leeren Händen laufen. Mhm. Genau, weil du dann immer doppelt laufen musst. Das lernt man eigentlich immer. Je älter die Leute sind, du wirst auch sehen, guck mal hier Kevin, unseren Küchenchef, an, wenn der in die Küche läuft, der läuft nie leer. Das
stimmt.
Das ist amüsant. Der könnte immer was in der Hand haben, weil er immer was findet. Das ist die Erfahrung, die er einfach weiß, wenn er es nicht jetzt holt, dann kommt ein späterer Zeitpunkt, der muss nochmal laufen.
Aber das habe ich tatsächlich auch in meinen Gastrojobs gelernt, als Student.
Ja.
Hast du einen guten Lehrer gehabt.
Ja, absolut.
Bei uns in der Hotellerie lernst du das als erstes im Housekeeping, weil die Wege länger werden und du öfter kleine Wege laufen musst. Du läufst immer, nimmst schon was mit.
Ja. Aber sag mal, gerade auch da ist es ja auch so, oft genug bestimmt das Chaos oder Probleme irgendwie den Alltag. Ja. Wie gehst du denn objektiv und nicht voreingenommen an Probleme ran? Hast du da eine Methode oder what's the challenge in there?
Jetzt gerade ist es schwer, mich aus meinen eigenen Schuhen rauszunehmen und zu gucken, ob ich unvoreingenommen an ein Problem gehe. Ich gehe wahrscheinlich nicht unvoreingenommen an ein Problem, weil natürlich ich auch Opfer meiner eigenen Erfahrungen bin. Sprich, wenn ich irgendwas sehe, was ich schon vorsehe, was ein Problem werden könnte, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich das schon frühzeitig versuche zu lösen, damit es nicht zum Problem wird. Die Frage ist, ist es richtig oder wäre es schlauer zu sagen, let them fuck up, to grow up. Und es ist immer die enge Balance zwischen, an welcher Stelle muss ich eingreifen und wo lasse ich es einfach mal fliegen und akzeptiere die 2,50 Euro Kosten. Aber diese Freiheit meinen Leuten zu geben, das versuche ich natürlich im Management immer zu vermitteln und versuche dann nicht zu übergriffig zu werden in den Kompetenzen von anderen Leuten, weil vielleicht, das muss man ja auch mit einem, ich sehe das Problem, mein Küchenchef sieht das Problem, aber er hat schon entschieden, nee, ich lasse ihn wachsen dran. Dann komme ich und löse es und er sagt so, hey, das war mein Learning, das habe ich als Lernpunkt mitgenommen. Das ist extrem schwer, geht nur über ganz enge Kommunikation, was du vorhast. Also ich kommuniziere mit meinen Leuten hier, gerade den engsten Führungsstab, ich mag solche martialischen Begriffe nicht, aber so den Teamleads kommuniziere ich extrem viel. Und ich glaube, das ist der Tipp, den ich nur geben kann. Rückversichert euch mit den Leuten, die wirklich am engsten mit euch arbeiten und hört euch vor allem an, was ist deren Vision. Die haben ja auch eine Vision. Mhm. Ich zum Beispiel möchte von jedem meiner Führungskräfte, dass er für jede Person, die er führt, einen individuellen Plan hat. Also Person A kann super servieren, aber ist manchmal, wenn sie konzentriert ist oder er konzentriert ist, nicht so freundlich zum Gast. Wie gehst du damit um? Und Version B ist genau das andere, super freundlich zum Gast, aber vergisst dann immer die Teller abzuräumen. Mhm. Wie gehst du individuell mit den Stärken und Schwächen deiner Leute um und wie kombinierst du das? Mhm. Und das ist eine Erwartungshaltung, die, by the way, für jeden meiner Führungskräfte auch dasteht. Ich sage immer, niemand kann wachsen oder lernen, der nicht eine klare Vision zumindest hat. Das heißt nicht, dass du jetzt wissen musst, ob du in 25 Jahren dein Bett blau gestrichen haben willst oder rot, aber du solltest wissen, ich möchte in einem Bett schlafen, um das mal so ein bisschen als Bild zu bringen. Oder in unserer Welt, wenn du jetzt in mein Team wechselst, du hast jetzt ausgelernt, dann solltest du schon zumindest wissen, du, ich habe Bock, irgendwann ein eigenes Restaurant zu machen, da sehe ich meine Möglichkeiten, oder ich möchte Hoteldirektor werden, oder eigentlich möchte ich relativ zügig ins Frühstückdienst wechseln und dann um 14 Uhr nach Hause gehen, weil ich möchte 3 Kinder haben. Das heißt nicht, dass diese Pläne nicht sich verändern dürfen, aber ich möchte erstmal, dass du dir Gedanken gemacht hast. Und ab dem Moment, wo jemand sagt, ich möchte mit dir wachsen, kann ich ihm helfen, Träume zu verwirklichen. Aber ich kann sie nicht vorträumen. Das kann ich leider nicht.
Mhm. Philipp, du gibst so viele nuancierte Einwürfe. Ich finde das spannend, weil natürlich auch ich, wie schon gerade eben gesagt, irgendwie in meiner Studienzeit viel in der Gastro gearbeitet habe. Und das sind echt wirklich, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Du hast jemanden, der total shiny, aber vielleicht unkonzentriert oder ne, Dinge einfach. Das ist total krass. Ja. Und ich denke mir immer so, okay, das ist spannend, an so kleinen Stellschrauben mit Menschen zu arbeiten und dann aber über Zeit zu sehen, wie sie wachsen.
Korrekt. Und Schlimmste ist, um das einzuwerfen, an einer Zeit wie jetzt, wo ich ja mit so einer Krisensituation super low bin, ist natürlich auch schwer, Schwächen auszumerzen. Ja? Also ich kann, wenn ich nur eine Person da habe, dann sage ich entweder, ich habe eine super freundliche oder ich habe eine super organisierte. Wenn ich mal hier 10 Leute habe, dann kann ich anfangen, mixen und mingeln. So. Das ist so die Schwierigkeit. Ja.
Was mich total interessiert, wie wichtig ist es oder was ist der Vorteil wirklich, Leute hier zu haben, die verantwortungsvoll sind, die unvoreingenommen sind, die kreativ sind, also fit im kritischen Denken, wenn man es mal so bündelt.
Naja, also für ein junges, leanes Unternehmen, das ja immer noch so ein bisschen Startup ist, auch so ein bisschen wild am Markt und auch ein Konzept, was nicht so leicht greifbar ist hier bei uns. Wir haben ja dieses hybride Konzept, wo Studenten, Hotelgäste, aber auch Young Professionals, die nicht mehr studieren, in irgendeiner Form sich in diesem Hotel auf verschiedenen Ebenen treffen können. In ihren Küchen, in ihren Zimmern, in der Lobby, in der Wäscherei oder sonst irgendwie bei Events, die wir conducten. Also wenn das so kreativ ist, auch für die Branche, brauchst du natürlich auch Leute, die nicht ganz so eindimensional, nicht negativ, aber in eine Richtung denken können. In den Hotels, wo ich vorher gearbeitet habe, wenn ich an der Rezeption einen Job zu besetzen hatte, brauchte ich einen gelernten Hotelfachmann oder Hotelfachfrau, die genau verstehen, ich drücke auf den Knopf, dann ist es eingecheckt. So. Weil auch das Aufgabengebiet vielleicht ein bisschen nuancierter und punktierter war. Hier brauchst du natürlich Leute, die müssen unglaublich fit sein im Connecten, im Community-Managen. Jeder von uns muss ja mit Menschen unglaublich viel und unglaublich gerne arbeiten können und wollen. Und das ist natürlich unglaublich wichtig. Das heißt aber auch, und da sind wir bei dem Thema, alle müssen die Möglichkeit haben, kritisch zu hinterfragen. Also ich finde immer einen Unterschied zwischen kritisch denken, das ist ja was keiner mitkriegt, keiner weiß, wie kritisch ich denke oder ihr. Aber wenn ich kritisch hinterfrage, ist es eine Aktivität, die ich mitbringe. Und das ist was, was du immer wieder herausbringen musst. Und vor allem in der Erfahrung, je länger Leute bei dir arbeiten, desto weniger kritisch hinterfragen die Sachen. Du musst es also immer wieder einfordern und Raum geben. Es ist nicht so, dass sich mit der Zeit Leute, das fällt ihnen einfacher, aber sie sind natürlich auch eingespielt. Du bist natürlich eingespielt auf deinen Chef und wenn du schon weißt, der braucht die Liste so und so, dann machst du sie so und so. Vielleicht macht sie aber auch in 5 Jahren gar keinen Sinn so. Mhm. Also meinen Leuten sage ich immer, hey, wenn ich von euch eine Excel-Liste will, musst du mir immer noch sagen, warum? Geh doch und hol's dir daraus. Also ich brauche euch da. Das hat also für mich eine Notwendigkeit, dass Leute kritisch hinterfragen, jeden Tag aufs Neue, was wir tun und ob das noch zeitgemäß ist.
Das ist ja auf jeden Fall echt ein guter Punkt, weil wir ja auch dann so zukunftsgerichtet dann sagen, wie entscheidend kann so ein Skill wie kritisches Denken denn eben sein? Weil es ist ja eben durch das viele Hinterfragen, das man macht, bei den Problemen, die man irgendwie vorfindet, kann man ja dadurch vieles erstmal herausfiltern und dann zu entscheiden, was schlecht und gut ist und relativ neutral bleibt. Also ähnlich wie ein Richter, sage ich jetzt mal, der dann sagt, okay, ich versuche auch mal mein eigenes Gefühl ein bisschen zurückzustecken und sage so, was ist das Beste jetzt für den Kunden oder für dieses Problem? Da braucht man ja eine Entscheidung. Also würdest du vielleicht auch sagen, dass es perspektivisch gesprochen ein relativ wichtiger Skill wäre jetzt für deine Mitarbeiter?
Ich kann für dieses Haus sagen, hier ist es absolut notwendig, dass du das machst. Natürlich, weil wir auch viele Entscheidungen treffen als Firma, die gar nicht so fundiert sein können. Es gibt keinen Vergleichsmarkt, es gibt keine Vergleichsmöglichkeiten für dieses hybride Denken. Das heißt, wir müssen natürlich auch immer nochmal fragen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Sind das Aktivitäten, die nett gemeint, aber keinen Effekt haben? Und das muss ich nach oben oder seitlich, also bilateral oder auch hierarchisch, immer wieder, eigentlich jede Woche, als auch Gleiches erwarte ich von meinen Mitarbeitern. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich möchte vielleicht eher das Tool an die Hand geben, weil nochmal, kritisches Denken, ich glaube prinzipiell, jeder von uns denkt kritisch. Woran wissen wir das? Wir können wieder beim Sport bleiben. Wenn die Fußballnationalmannschaft spielt und sie führt 6-0, denken alle kritisch und denken, ja, der Gegner ist ja auch easy. Mhm. Wenn sie 2-0 zurücklegen, denken sie, guck mal, hätte ich den und den eingewechselt. Also jeder denkt kritisch. Mhm. Und die Gabe, die wir brauchen, ist aber diese Kritik zu kanalisieren, in Worte zu packen, den Mut zu haben, das auszusprechen und seinen Standpunkt zu nehmen. Und vielleicht noch viel wichtiger, an irgendeiner Stelle zu denken, jetzt wo ich das ganze Bild sehe, ist vielleicht mein Standpunkt gar nicht mehr so richtig.
Genau, also zu reflektieren, richtigerweise. So wie du es ja sagst, bei diesen 80 Millionen Bundestrainern, die wir ja da draußen haben, ist ja durchaus durch dieses Fragen, was ist da los oder warum ist es schiefgegangen, sich durchs Fragen Meinungen zu holen. Korrekt. Und dann zu reflektieren, beziehungsweise die Antworten zu suchen, kann das sein, was Fetzum gesagt hat, richtig ist, kann das sein, was Philipp gesagt hat, richtig ist, um dann vielleicht eine Entscheidung zu fällen, so, okay, das scheint irgendwie die richtige Antwort zu sein.
Oder vielleicht auch einfach mal zu sagen, ich kann und muss da gar keine Entscheidung treffen.
Auch das.
Bei vielen Sachen weiß ich, ich kann das ganze Bild nicht einsetzen. Ich sehe es einfach nicht, weil ich gar nicht in der Lage bin. Beispiel, so eine strategische Entscheidung für einen Weltkonzern, Daimler. Ja, ich habe so ein paar Aktien. Natürlich als Schwabe hast du ein paar Aktien bei Daimler. Aber traue ich mir heute zu, dem Kalinius seine Entscheidung zu treffen, selbst wenn der irgendwas macht? Ich bin ja an irgendeiner Stelle auch in der Verantwortung zu vertrauen, dass die Entscheidung richtig ist. Mhm. Und ich finde es immer stark, wenn so große, leider immer Männer, Frauen fällt es viel leichter, by the way, sich dann hinstellen und sagen, warte mal kurz, ich habe das und das entschieden. Das war nicht so prall. Ja. Tut mir leid, das war nicht so prall. Mhm. Ja. Ja? Und das ist genau die größte Gabe, was jeder auch in dem kritischen Denken eingestehen muss. Also du kannst die Situation kritisch überdenken, kannst es kritisch ansprechen, dann gehst du weiter 5 Schritte. Dann die Gabe zu haben, nochmal zurückzugehen und sagen, warte mal, guck mal, da haben wir das und das gemacht. I don't know. Ich gebe mal ein Beispiel mit Corona. Als Corona angefangen hat, das war ganz am Anfang, haben wir hier ein Riesen-Event gehabt. Da wurde die ITB vor 2 Jahren abgesagt. Und wir haben freitags entschieden mit ein paar Partnern, dass wir hier eine Mini-ITB machen. 500 Leute im Durchlauf, super cool. Wir haben uns super groß gefühlt, auch die Partner. Ich bin mit denen allen super eng. Haben hier massig Handsanitizer angebracht. Also super schnell reagiert, super kritisch mit der Situation auseinandergesetzt und ein Lösungskonzept präsentiert und umgesetzt. Dann kam das ZDF hierher und hat mich interviewt und ich habe mich dahingestellt mit meinem ureigenen Selbstbewusstsein und meinem Swag und habe da gesagt, ja, das machen wir jetzt, aber es ist ja ein Erfolgskonzept. Bis im Mai ist das alles wieder vorbei. Wir sind alle raus bei Weinschorle irgendwo im Biergarten. Also ich mache mir da überhaupt überhaupt keine Gedanken. Ich mache mir da überhaupt keine Gedanken. Das Corona-Ding ist jetzt da. Es ist wichtig und richtig, dass wir reagieren. Aber es ist dann auch schnell wieder weg. So, little did I know, das ist die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, die wahrscheinlich die Welt gesehen hat, respektive unsere deutsche Wirtschaft noch viel, viel, viel schwieriger und schlimmer getroffen hat. Aber damals war ich absolut überzeugt. Heute, wir treffen uns immer mit der gleichen Runde, dann sage ich immer, Leute, na, ihr gemeinen Jungs, habt mich da hinstellen lassen, mit dem ganzen Swag eigentlich sagen lassen, ja, alles easy, schaffen wir schon, wir schaffen das, morgen ist wieder vorbei. Wieso? Und ich bin derjenige, der im Herzen immer denkt, so, ja, hätte ich dem Lauterbach vielleicht mehr zugehört oder eine Studie mehr gelesen, hätte ich vielleicht ein bisschen weniger cocky das Ganze gemacht. Würde ich auch heute nicht mehr so tun. Mhm. Ja, aber das war genauso mein Thema. So.
Um aber bei deiner Metapher vom Auto zu bleiben und vom Autokonzern, es gibt so einen interessanten Ami-Spruch, der da sagt, irgendwie, hey, ein Auto hat ein Lenkrad, damit man umdrehen kann. Ne? Also ja. Insofern auch irgendwie genau so müsste es auch mit seinen Entscheidungen gehen. Ich glaube,
der Kopf ist rund, damit sich Gedanken in jede Richtung weiterverteilen können. Siehste? Du kannst in eine Richtung denken und dann kommt es auf eine nicht gerade Fläche und du weißt meistens vorher gar nicht, wohin prallt es ab. Also kannst du es auch gar nicht greifen. Die Wichtigkeit ist, wie kannst du es dann wieder einfangen?
Absolut. Ich kann dir das nur damit reingeben, weil wir natürlich auch im Bereich kritisches Denken ein, zwei Kurse im Bereich Design Thinking gemacht haben mit Kids. Und Teddy und ich sagen ja auch immer, ey, wir sind keine Experten in diesem ganzen Bereich, aber wir wollen einfach mit Menschen sprechen, die diese Dinge, diese Skills in ihren Berufen, in ihrem Alltag anwenden, weil es dadurch auch greifbar für alle wird. Es muss aus diesem Elfenbeinturm der Wissenschaft eigentlich raus und für uns greifbar werden, damit wir ableiten können, warum es wichtig ist für die nächste Generation, aber auch für uns selbst natürlich, ja, weil wir sind ja die Coaches, Assistenten oder wie auch immer.
Enabler.
Genau, Enabler sind, wie können wir denen diese Skills denn eigentlich weiterbringen? Und wir merken ja bei Kids immer, Kids lernen dann am besten, wenn sie einen direkten Bezug zu Dingen haben, die schon in ihrer Realität vorkommen. Also das heißt, wenn ich kritisches Denken anwenden kann an einem Beispiel von Fußball, dann kann ein 10-jähriger Junge das natürlich irgendwie auch total checken.
Verstehen,
ja. Ja? Was wir mit Kids in Design Thinking gemacht haben, war zum Beispiel das Thema lösungsorientiertes Denken, was ja in der Säule kritisches Denken mit drin ist, das ganze Thema anhand von der Straße der Zukunft anzuwenden. Was sind deine Herausforderungen im Alltag, im Verkehr? Ja, das kann eine 8-Jährige genauso wie ein 12-Jähriger beantworten. Und du kannst dann auch so von der Altersspanne her genau diese Kids zusammenbringen und zusammen an Lösungen arbeiten lassen. Erstmal ihre Probleme benennen und dann an Lösungen arbeiten. Und das über 4-5 Tage ausarbeiten, sowohl visuell als auch gedanklich, um dann zu einem Modellprojekt zu kommen. Was geil ist, ist, dass Kids bemerken, dass sie dann auf einmal nicht mehr Opfer sind einer Situation, sondern wirklich in der Lage sind, mit an Lösungen zu arbeiten. Und das ermächtigt sie. Und ich glaube, dieses Gefühl ist ein ganz wichtiges, also das, was du von Natur aus mitbringst, das kann man Kindern mitgeben. Ja, ja,
Kinder bringen eine Sache mit. Ne? Ja. Die arbeiten viel schneller an Lösungen und denken viel weniger an die möglichen Fehler, die sie machen können. Also im Kindsein ist dieses Fehlermachen viel mehr embedded, als wenn du in der Verantwortungsleitung hochsteigst. Macht ja auch Sinn. Also ich kann jetzt hier nicht sagen, wir streichen das Haus gelb und morgen, was weiß ich, muss ich 5 Millionen zahlen. Ich habe eine Verantwortung für die Mitarbeiter hier genauso. Aber Kinder gehen da viel unverkrampfter damit rum. Mein Sohn entscheidet, ich baue jetzt dieses Spielzeug auf und es ist dann in der ganzen Wohnung verteilt. Und wenn ich dann sage, du musst es aber auch wieder aufräumen, wird ihm eigentlich erst so bewusst, dass, warte mal, also da kommt ja noch was dazu. Also das Schöne ist, das eine, und dieses Denken ist ja auch das, was wir Kindern irgendwo auch in dem Verantwortungsbewusstsein mitgeben müssen und auch von Anfang an klar machen müssen, dass das total okay ist. Aufzubauen.
Es gibt ja auch da, es ist ja eine wichtige Ergänzung zu sagen, dass gerade im jüngeren Alter sind die ja auch noch komplett neugierig und sind ständig am Fragen.
Ja.
Und das ist ja auch ein Aspekt, der dann zunehmend im Alter, ne, bei uns sind sie jetzt schon ein bisschen älter, merkt man so immer mehr, dass man weniger hinterfragt oder überhaupt fragt. Ne? Und dieses wunderbare Element, das die Kinder ja in den jungen Jahren eigentlich haben, dass sie neugierig sind und uns wirklich Löcher in den Bauch fragen, ne? Warum, wieso, weshalb und so weiter, ist manchmal, weil du es vorhin gesagt hattest, auch bei deinen Kollegen, wo man sich ja zurückhalten muss als Eltern, als Vater, ne, dass man sagt, nicht gleich von vornherein irgendwie hemmen und irgendwie sagen, voreingenommen sein, korrekt, ne? Objektiv bleiben. Und wenn wir das natürlich bestärken können bei unseren Kids, dass wir dann natürlich sagen können, nee, frag doch einfach, es gibt keine blöden Fragen, weil durch diese Neugierde erstmal sehr viel Informationen gesammelt werden können, um dann hinterher zu entscheiden, was ist denn vielleicht wirklich das Beste für mich?
Ja, und wir sehen bei unseren Kindern auch, mein Sohn ist jetzt ja in der Schule seit diesem Jahr, wie ich als Fragenbeauftragter natürlich jetzt eine Nebenrolle bekomme, weil per se im Großteil vom Tag viel mehr Fragen da sind, nämlich die Leute, bei denen er sich das abguckt oder die Lehrer. Also ich habe gestern ein Paket geholt von meinen Nachbarn, ein Riesenpaket, und bringe das in die Wohnung und mein 6-Jähriger sitzt da und sagt, what, was ist das denn? Ich so, hä, das, der hat... noch nie, und du merkst direkt, das ist so diese Schulhofgeschichte, was mich natürlich total amüsiert. Ich habe mich totgelacht. Ich so, what? Ja, aber das ist genau das, was jetzt kommt.
In 2 Jahren kommt dann, oha.
Ja, okay.
Ja. Philipp, ey Mann, wir würden uns mit dir ewig unterhalten, aber wir kommen schon zu unserer Schnellfragerunde.
Oh Gott.
Und wir machen das jetzt hier Marty McFly-mäßig. Philipp reist zurück, aber in die Vergangenheit erstmal, und begegnet sich selbst, dem 12-jährigen Philipp. Wozu würdest du kleinen Phil versuchen zu begeistern oder zu ermutigen?
Schnellfragerunde, dann so eine Frage, was ist das denn?
Wir stellen schnelle Fragen.
Also ihr stellt sie schnell, aber ich darf kurz überlegen. Meinem 12-jährigen Ich. Ich nehme euch mit, wo ich hingehe. Ich muss erstmal gucken, wo war ich denn als 12-Jähriger? Das ist 7. Klasse. Wir sind gerade umgezogen. Ich bin in eine neue Schule gekommen. Ich glaube, ich würde mir raten, dass ich das, was ich mir damals vorgenommen hatte, auch direkt umsetze, weil ich kam aus einer sehr wilden Phase und habe auf meiner alten Schule, die wirklich weit weg war, wir sind für die Verhältnisse weit weggezogen, viel Unfug gemacht habe. Meine Mutter musste öfter mal ein Gespräch führen, was bei mir wahrscheinlich niemand überrascht. Aber ich habe gesagt, das mache ich nicht noch. Jetzt möchte ich das anders machen. Ich möchte diesen Neuanfang als Chance nutzen. Das habe ich auch getan und bin deutlich ruhiger geworden, auch wenn sich das total amüsant anhört, weil ich ja nicht ruhig war, aber dann könnt ihr euch vorstellen, wie wild ich vorher war. Und habe eigentlich dafür gesorgt, dass meine Mutter nicht mehr zu irgendwelchen Gesprächen musste. Das war die richtige und wichtige Entscheidung. Ich glaube, ich würde mir selber raten, schon deutlich weniger zu mampfen und vielleicht ein bisschen mehr zu trainieren. Das wäre ein Tipp, den ich heute mir geben würde, weil ich diese Body-Geschichte doch lang mitgenommen habe.
Mhm. Ja. Okay.
Spannend.
Die letzte Frage darf ich tatsächlich stellen und die lautet wie immer, wenn du dir einen super Future Skill aussuchen könntest, für dich oder die Menschheit, welcher wäre das?
Also für mich ja. Würde ich gerne den Super Skill haben, dass ich doch deutlich stärker werde im Zuhören und Platz lassen. Das bleibt natürlich bei einem Charakter wie bei mir wirklich mein größtes, gleichzeitig Stärke und auch Manko. Das würde ich gerne deutlich besser kontrollieren können. Und wenn ich eine Chance hätte, ich weiß nicht, ob es ein Superskill ist, die Notwendigkeit von Korruption abzuschaffen, in irgendeiner Form, dann würde ich das machen. Weil ich glaube, alles, was mit Korruption zu tun hat oder auch Geldnotwendigkeit oder diesem eigenen Streben nach finanziellem Höchstleben, ohne dass ich jetzt sage, ich bin kein Kapitalist, aber dieses Maximisieren, dann würde ich das gerne irgendwie eindämmen, in den Griff kriegen und vielleicht einfacher machen. Ich glaube, dann hätten alle was davon.
Word. We'll take this.
Ja? Booyaka. Danke. Philipp, vielen, vielen Dank.
Danke für den netten Schnack. Und ich glaube, irgendwann mal quatschen wir auch noch über deinen Fußballgeschmack, aber das machen wir einer.
Mein Mikrofon ist gerade ausgefallen, leider. An der Stelle ich mich ganz wohl. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Danke, dass du unser Gast warst.
Und auch euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Ideen, Gedanken, konkrete Fragen zum Thema Future Skills habt, schreibt uns gerne eine Mail an hello@peaksbembassy.org. Ganz wichtig, abonniert unseren Peace by Peace Podcast, unseren Newsletter und folgt und liked uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Alle weiteren Infos zu uns und unseren wundervollen Gästinnen findet ihr im Text unterhalb des Podcasts. Die Zukunft ist jetzt.
Learning is key.
Learning is free.
Be a piece of it.
One love, PXP.